This podcast is sponsored by Monarch.
Lifesaver.
Game changer.
The best thing to ever happen to my finances.
The people have spoken. Monarch makes personal financing a breeze.
Monarch is an intuitive, powerful, collaborative finance app that can help you save, budget, and keep your financial life in shape.
With Monarch, I can see my account balances, transactions, and investments in one place, so I always know what's going on with my money.
Whether you're saving for your first home, thinking about starting a family, your own business, or planning for retirement, Monarch is here for you every step of the way.
Gain clarity, confidence, and peace of mind with Monarch and manage your finances more effectively. See what thousands of people are saying about Monarch, the app Wall Street Journal voted the best budgeting app of 2024. Collaborate with your partner or financial advisor at no additional cost. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt singe eigentlich. Carlo und ich begrüßen uns immer singend, wenn wir uns
dass
nackt
ich,
umarmen, oberkörperfrei.
Dass ich weiß,
so klatschendes Geräusch.
Dass ich weiß, dass heute wieder das klassische Intro abgespielt worden ist. Deswegen
genau,
wurde mitgesungen.
Genau. Ich will aber nochmal darauf eingehen, dass wenn Carlo und ich uns sehen und wir uns begrüßen, dann gibt es nur ein lautes Klatschen.
Genau. So, es sind aber nicht die Penisse, sondern die Bäuche.
Das sind die Bäuche, die dann aneinander kommen. Und tatsächlich sind unsere Bauchnäbel, oh mein Gott, Bauchnäbel auf einer Höhe, sodass dann so ein Unterdruck entsteht. Und wenn wir uns versuchen zu lösen, dann geht das erstmal nicht, weil wir dann so eine Vakuumsituation im Bauchnabel haben.
Das wäre schön.
Und dann müssen wir uns ein bisschen ziehen und dann gibt es so ein...
Bedauerlicherweise ist diese Aussage falsch, weil wenn unsere Bauchnäbel auf einer Höhe wären, dann wäre ich mittlerweile wahrscheinlich sehr nah an der... Am All-Time-Scoring-Record in der NBA.
Mit 34. Nee, das ist schon richtig. Das ist nur richtig. Dein Körper ist einfach komisch geformt. Dein Bauchnabel ist da, wo für andere Leute normalerweise das Herz ist.
Ja.
So in der Mitte. Neben den Nippeln.
Ich habe einfach
so
sehr lange Beine. Und einen überaus kurzen Oberkörper.
Und dann gibt es immer so ein Geräusch, als würde man Oettinger aufmachen.
Flensburger.
Ja, Hauptsache kein Radeberger.
Hauptsache
kein Radeberger aufmachen. Noch.
Ja, Gott verdammt.
Wie geht's dir? Also erstmal hallo da draußen, herzlich willkommen zu Alman Arabica. Ich bin der übliche Verdächtige und ich sitze derjenige welche und ich sitze gegenüber demjenigen welchen ebenso.
Genau.
Carlo, wie geht's dir?
Mir geht es soweit sehr viel besser als vielen Menschen in Frankreich, die immer noch auf der Straße sind und Sachen anzünden. Wir sind langsam auf dem Level von 2006, dass Macron sagen muss, nee, das mit der Rentenerhöhung war eine ziemlich beschissene Idee. Wir nehmen das vielleicht zurück.
Ja, die sind auch ein bisschen,
mein
ist auch echt eskalierend.
Eine neue Kategorie, die ich direkt hier einführen und etablieren möchte, ist mein Lieblingsfranzose der Woche. Und mein Lieblingsfranzose der Woche ist der Gewerkschaftler, der beim der Leger mit mehreren brennenden Sachen im Hintergrund gesagt hat, Macron will das Ganze zurücknehmen, weil was er vergessen hat, ist, dass wir einen langen Atem haben und nächstes Jahr hier Olympische Spiele sind in Paris. Und die wird es nicht geben, wenn die Rente erhöht wird. Wenn das Rentenalter erhöht wird.
Ja. Oh Gott, Alter. Also jetzt mal, also tatsächlich, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sie glauben, was, also das Rentenalter muss ja irgendwie erhöht werden. Also irgendwie ist es ja ein ganz natürlicher Lauf der Dinge. Ich hatte immer nur ein Problem mit, wie das gemacht wurde. Also ich habe mir dann immer noch mal angehört, wie, die haben ja diesen Artikel, Artikel, der auch immer mal benutzt wird, dass sie Gesetze nicht durch die Nationalversammlung beziehungsweise das Parlament schicken müssen.
Ja.
Aber dafür gibt es ein Misstrauensvotum. So, das ist sozusagen die Idee. Was ein ziemlich weirder Artikel für eine Demokratie ist, wenn man drüber nachdenkt, weil, also so Amerika-Status von wegen, der Präsident kann ein Gesetz erlassen, ohne dass irgendjemand was machen kann, ist ein ziemlich weirder Artikel tatsächlich, weil das ja immer zu voraus, der ist übrigens 100-mal schon benutzt worden, dass Macron die Rente durchgeboxt hat via Gesetz mit diesem Artikel, ist das 100. Mal, dass der benutzt wurde. Ist also nicht dann irgendwie außergewöhnlich und darum ist es umso merkwürdiger, dass das irgendwie noch geht oder dass das irgendwie noch existiert. Also ist es so gewesen, der hat das Regeleintrittsalter 2 Jahre reduziert, ohne Abzüge dann auf 67 Jahre. Und das hat er ohne irgendwelche Parlamentsbestätigung durchgezogen. Und dafür durfte die Opposition ein Misstrauensvotum machen.
Genau.
Und ich denke, hä? Das ist doch überhaupt kein demokratischer Prozess. Das hat doch überhaupt nichts mit einem demokratischen Prozess zu tun.
It's a fair trade.
Du kannst doch nicht... Das ist, also, wenn es ein Fair Trade gewesen wäre, hätten sie eine Guillotine aufgebaut, hätten Macron da reingesetzt und hätten dann ein Votum gemacht, damit er zumindest mal schwitzt.
Das kommt
oder auch. Sich das vorher überlegt. So à la France-Style. Aber das ist ja nichts davon. Er hat einen tatsächlichen demokratischen, hinterlässt einen demokratischen Eindruck. Das heißt, ich habe gar kein Problem mit der, ich bin natürlich auch kein Franzose, habe gar kein Problem mit diesem Regelrentenalter-Erhöhung, ne, mit dieser von 62 auf 64.
Ja, aber das liegt ja an deinem Aktienportfolio. Ne? Da muss man ja sagen, du als reicher Mensch mit privater Altersvorsorge ist dir das Regeleintrittsalter total egal. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das in Deutschland auch ein Riesending gewesen ist, als die Rente erhöht worden ist. Und das ist, ich glaube schon, dass dir das so ein bisschen den Lebensmut raubt, wenn du so hörst, ja, oh, bis 67.
Also dann wird jetzt aber die nächsten Worte werden dir jetzt aber sehr viel Lebensmut rauben. Also nochmal, ich habe eher das Problem mit dem Prozess, der dahinter steht, weil wenn die Demokratie das irgendwie, der parlamentarische Demokrat das irgendwie abwinkt, okay, dann kann ich damit leben, dann kann ich das irgendwie anders verarbeiten, aber so ist das ja in Frankreich nicht passiert. Ja, und bezüglich des Lebensmuts, herzlich willkommen bei realistische Dinge im realistischen Kontext. Ja. Das ist auch eine neue Kategorie.
Oh, scheiße.
Wer sich auf die gesetzliche Rente verlässt, ist verlassen.
Ja.
Also die gesetzliche Rente als Argument zu nehmen, bitte mach's nicht schwerer, da reinzukommen. Oder guck dir den demografischen Wandel an, guck dir das Rentensystem an, überleg, ob das irgendwie funktionieren könnte. Und dann sag, na gut.
Ich hätte eine Idee,
wie das funktioniert. Ich arbeite, bis ich sterbe. Ja, also jetzt mach aber nicht den Christian Lindner.
Ich mach nicht den Christian Lindner, ich mach den Christian Marx.
Mist, Christian Marx.
Der ist sogar noch besser.
Deine Kinder sollen sich um dich kümmern.
Genau. Also, nicht deine Kinder sollen sich um dich kümmern. Da sind wir doch raus. Sind doch nicht mehr Japan in den 80er Jahren. Das brauchen wir nicht mehr.
Was? Ich glaube, ich würde sagen, in vielen asiatischen Kulturen ist das immer noch so.
Indien vor allem, ne? Aber Japan ist ja über den Punkt hinaus. Die sind ja jetzt reich. Die sind ja fast auf dem westlichen Großmarkt-Level. Aber wir könnten Reiche denieren. Und dann würde das auch mit der Rente funktionieren, auch ab 62. Wenn wir da eine faire Versteuerung hätten für Vermögende und Erbende, dann wären die Rentenkassen nicht so leer, wie sie jetzt sind.
Ich glaube, da würde ich aber andere Konzentrationen draufsetzen. Ich glaube, ich würde die Rente so oder so machen und das gesamte Rentensystem mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ersetzen und dann einfach sagen, yo, Motherfucker. Also um Rente geht es da gar nicht. Sobald ich anfange in diese sozialistische Verteilung-Idee reinzukommen, denke ich, warum bei der Rente, warum überhaupt bei der Rente?
Warum überhaupt Rente?
Rente weg, bedingungsloses Grundeinkommen und das finanzieren mit dem Scheiß, den du da hast. Das ist geil.
Genau, ja.
Das fühle ich.
Aber das wäre, man müsste ja noch viel weniger Reiche enteignen, wenn man nur die Rente stemmen wollen würde. Also das wäre ja tatsächlich relativ einfach. Man müsste nur irgendwie an die Vermögen rangehen. Aber da steht ja dann auch wieder die deutsche Mittelschicht auf der Straße und hat Angst, dass ihnen die Zigarettenstopfmaschine genommen wird.
Ich denke tatsächlich, so viel Mittelschicht würde da nicht auf der Straße stehen, wenn wir bei uns mal ehrlich, also gucken wir uns doch mal ehrlich an. Also das, was in Frankreich ist, würde doch niemals in Deutschland passieren.
Doch.
Wir würden Reiche verteidigen.
Die deutsche Bevölkerung würde die reichen Menschen verteidigen. Die würden auf der Straße stehen und die würden...
Aber nicht so. Die würden sagen, die scheiß Grünen. Aber doch nicht so, Alter. Also ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich eskalierende Proteste gibt. Aber das, was in Frankreich passiert, ist sehr unique für Frankreich. Ne? Franzosen sind einfach, die nehmen den Protest mit der Muttermilch
auf. Ja, und das ist geil.
So, das ist wirklich krass.
Das ist auch geil.
Wirklich krank.
Die haben, also das, die Franzosen machen das wirklich, die haben das irgendwie im Blut, im Protest, ist absolut nice.
Es ist wirklich crazy,
also
Also ich weiß jetzt, also Protest finde ich ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das Flammenmeer jetzt als besonders geil erzähle. Ich meine, meine apokalyptische Seite findest es besonders geil. Es geht natürlich um die Proteste rund um die Bewegung, die sich dieser Rentenreform entgegenstellt. Und jetzt nicht darum, Autos umzuwerfen oder alle möglichen Dinge anzuzünden. Ja. So, das ist jetzt natürlich die Bilder, die man vor Augen hat, wenn man diese selektive Berichterstattung auch sieht. Ne? Aber die Protestbewegung ist in Frankreich, die Protestbewegung ist einfach auf einem anderen Level. Die haben das einfach anders geskillt. Also das ist wirklich anders geskillt worden. Also die
packen das schon, also die packen das schon, schon im Alter von 3 packen die da schon 2 Skillpunkte rein. Na, beim zweiten Level-Up, wenn er direkt erstmal die 2 Skillpunkte ja. in demokratischer Protest reingepackt. Ja,
aber wirklich krass.
Und mit 5 Jahren lernen die, wie man Mollys baut.
Vernünftige Geschichte. Und es ist vor allen Dingen, es hört auch nicht auf. Also wir könnten jetzt davon aussehen, na gut, das hört ja in einer Woche auf. Es hört eben nicht auf. Es hört eben nicht auf.
Nee, also wenn die das so ernst meinen wie 2006, dann oh mon Dieu, dann machen die weiter, bis Macron einknickt.
Es ist aber auch einfach eine dumme Idee. Es ist auch einfach, ich möchte das nochmal sagen, es ist eine dumme Idee, dass bei der Gesellschaftsstruktur solche wichtigen thematischen Bedingungen durch einen nicht demokratischen Prozess gejagt werden, mit einem Verfassungsartikel, der halt irgendwie recht fragwürdig ist, ja. Um dann zu sagen, ja, aber das ist ja Demokratie, weil die haben ein Misstrauensvotum bekommen. Ja, Digga, was?
Das ist eine dumme Idee in Frankreich. In Deutschland könnte man das machen. Wenn du in Deutschland ohne auch nur im Kern irgendwo Mehrheiten zu, wenn Olaf Scholz morgen ans Mikrofon gehen würde und sagen würde, so Freunde, ich hab mich entschieden, die Rente fängt jetzt ab 88 an. Ihr dürft jetzt nur mit 88, dann würden die Deutschen zu Hause sitzen, die sich einen Flensburger aufmachen und sagen, oh, scheiße,
das ist auch so ein Scheiß.
Das war schon ganz schön lange, aber was kommt denn heute eigentlich auf RTL? Und dann würde RTL geguckt werden. Das ist ich glaube, es ist wirklich nur in Frankreich eine dumme Idee, sowas zu machen. In Deutschland kannst du das machen. Aber naja, wer bin ich schon, das bewerten zu können? Volle Solidarität an die nicht anzündenden Protestierenden in Frankreich, die Sachen anzünden. Hey, Freunde, vielleicht, maybe.
Lass doch. Es gibt so ein lustiges Bild. Oh, das ist so krass. Da sitzt so ein, das ist so ein französisches Restaurant, ja. Die Leute sitzen da drin, dinieren und
oh. Und im Hintergrund und so. Ist der BMW geflippt. Ja. Ja.
Und im Hintergrund brennt alles. Ja. Du guckst so aus dem Fenster raus und die sind da, die Franzosen vollkommen normal, gehst da rein, draußen brennen Mülltonnen, irgendwer mit einem Molly in der Hand. Und die sitzen da drin, oh, Jacques.
Ich fand das beste Bild, was ich gesehen habe, war ein Video, ein kleines Video von Influencers in the Wild. Einer meiner Lieblingsaccounts, das sind Menschen, die Influencen fotografieren und dokumentieren, was wir so für einen Scheiß machen. Und da ist so eine junge Instagram-Schönheit, die sich ablichten lässt und den brennenden Hintergrund einfach als Lichtquelle nimmt, um krasse Instagram-Pics zu machen. Finde ich gut.
Ja, absolut wahr, aber womit man sich auf jeden Fall solidarisieren sollte, sind die Proteste im Bahnverkehr, die ja auch am Montag einen exzessiven Einfluss auf das öffentliche Leben genommen haben. Dazu mal ein bisschen mehr, also jetzt mal von der Protestkultur in Frankreich, mon Dieu, zur Protestkultur in Deutschland. Hallo.
Ja, hallo. Ja. Hallo Deutschland. Hallo. Wir haben auch gestreikt.
Und da wurde auch gestreikt tatsächlich. Und das nicht zu knapp. Der gesamte Fernverkehr und Teile des Nahverkehrs in unterschiedlichen Bundesländern, ich glaube in Sachsen, weiß ich es, in Rheinland-Pfalz vielleicht, weiß ich nicht, aber in Teilen der Bundesländer auch. Nicht überall der Nahverkehr, aber in einigen Bereichen. Aber vor allen Dingen universell der Fernverkehr wurde komplett bestreikt. Das heißt, es war ziemlich schwierig. Als Konsequenz dann auch der Flugverkehr in Frankfurt nicht wirklich stattgefunden. Und es gab erhebliche Einschränkungen. Die Forderungen von Verdi in den Verhandlungen mit der Bahn, könnte man jetzt fast einfach sagen, sind 10% Gehalt mehr oder 500 Euro oder mindestens 500 Euro im Monat.
Ja.
So, das ist so die Forderung. Die die Fronten sind sehr verhärtet. Es gibt da auch noch keine Einigung. Das letzte Gegenangebot, von dem ich gehört habe, ist 2-3% mehr.
Genau.
Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das zeitnah gelöst sein wird, dieser Knoten. Also stellt euch darauf ein, unter Umständen ist das ja nicht verkehrt, zukünftig damit zu rechnen, dass sowas nochmal passiert. Weil wenn das ein Warnstreik war, also das ein selektiver Warnstreik war, dann will ich nicht wissen, wie ein langfristiges Aushebeln der gesamten Fernverkehrsinfrastruktur aussieht. Denn man stelle sich vor, die streiken mal eine Woche.
Uff. Ja, also das Ding ist, die haben sich erstmal, die werden da, also historisch gesehen ist Verdi, ich glaube eher Verdi und EVG streiken. Das sind eben so Fernverkehr und ÖPNV.
ÖPNV, ja.
Und das Gegenangebot war tatsächlich, ich glaube, 5%, ne? Und ein Inflationsausgleich. Also so eine Prämie, die dann gezahlt wird.
Bis 2025 oder so.
Ja, ja. Und das nur bei einer sehr langen Laufzeit, ich glaube von waren es 2 Jahre oder war es sogar noch länger? Ich glaube sogar noch ein bisschen länger als 2 Jahre. Und das ist, und das macht die natürlich noch wütender als sie vorher gewesen sind. Weil wenn du da reingehst mit so einer 10,5% Forderung und so einer Mindestsumme von 500 Euro im Monat, die da mehr gezahlt werden soll, und dann kommen die und sagen so, ja, halte ich für eine gute Idee, was ihr hier macht, finde ich geil. Aber wie wäre es denn, wenn wir einfach in den nächsten 15 Jahren einfach um 5% erhöhen? Ist das nicht auch was? Das macht die dann, also da würde ich, das verstehe ich, dass man sich dann so ein bisschen verarscht fühlt und ein bisschen wütender wird. Bedauerlicherweise ist die Antwort der Zivilbevölkerung in Deutschland auf diesen Gewerkschaftsstreik nicht so positiv, wie man das eigentlich von so einem Arbeiterland wie Deutschland erwarten könnte. Also man geht ja davon aus, dass man zumindest in der Arbeiterschaft dann so eine breitflächige Solidaritätsbekundung bekommt. Aber das ist nicht der Fall, weil der Deutsche stellt sich hin und sagt, warum streiken die denn? Ihr kommt
also
ja gar nicht zum Urlaub.
Ja, das ist, also das finde ich auch merkwürdig, ne? Und da reden wir wieder von Streitkultur. Ja. Streikkultur. Das verstehe ich auch nicht. Also das habe ich nicht. Das habe ich in einem Land, in dem man wirklich davon ausgehen kann, dass es nicht, also das ist ja es ist nun nicht wirklich, Deutschland ist nun wirklich nicht wirklich das geilste Land, um sich einfach selbstständig zu machen. Und die Hindernisse und Hürden und Bevorzugungen diesbezüglich sind auch nicht wirklich geil. Man kann sagen, Deutschland ist Arbeitnehmerland, so wie Deutschland Mieterland.
45 Millionen Erwerbstätige, glaube ich mehr sogar mittlerweile. Aber
also vollkommen nachvollziehbar eigentlich, dass man nicht nachvollziehbar, dass dann die Tendenz ist, ja, aber die kriegen ja schon genug. Ich habe gestern gelesen, ich habe das gestern thematisiert und habe dazu einen Hottech gelesen, der mich wirklich irritiert hat. Da hat jemand geschrieben, okay. Der hat gesagt, ja, die leben ja alle nur über ihren Verhältnissen. so.
Ja, genau.
Und ich so, hä, wie leben die denn über ihren Verhältnissen? Und dann war die Antwort, ja, weil teure Handyverträge, Netflix und Prime.
Genau, die heizen
auch. Und ich so, Bruder, was? Die Erklärung kann doch nicht sein, dass sie alle über ihren Verhältnissen leben, wenn die streiken. Wie lebt denn jemand, der 1500 Euro netto bekommt, über sein Verhältnis?
Weil die sich damit ihre Gucci-Watch finanzieren. Da hat er vollkommen recht. Wenn die für 1200 Euro im Fernverkehrssektor tätig sind, dann leben die über ihren Verhältnissen, wenn die sich Stopftabak zum Zigarettenmachen kaufen. Und da muss man dann erstmal einsparen. Ich finde, wir sollten in Deutschland endlich das auch mal auf die Straße bringen, wir sollten endlich mal den ersten Universalstreik für reiche Menschen machen. Dass wirklich die gesamte arbeitende Bevölkerung auf die Straße geht und dafür protestiert, dass Reiche noch mehr kriegen als vorher. Und das auch verbinden mit einer Sammelaktion. Dass wir streiken und jeder gibt nochmal so 100 Euro, die dann auf die Reichen verteilt werden. Das fände ich eine vernünftige Aktion. Dann wäre auch große Zustimmung wahrscheinlich im Volk. Weil der Deutsche als solches, der ist ja darauf gepolt. Ne? Wir sind ja darauf gepolt, dass wir, wenn wir im Niedriglohnsektor sind, schimpfen wir nicht auf die Menschen, die sich 3 Bugattis leisten können, ne? Sondern wir schimpfen auf die, die nicht arbeiten. Das ist geil. Das ist so eine richtig, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Ich weiß nicht, wie die reichen Menschen das geschafft haben, dass wir so denken. Aber wir schimpfen immer nach unten. Und selbst
ja, natürlich, aber ich kann dir das erklären, wie wir es geschafft haben. Das ist ein indoktriniertes, seit 2004 bestehendes Hartz-IV-Bashing.
Ja.
Damit hat es angefangen. Dann hat es in der Gesellschaft Fuß gefasst mit der Kultur rund um RTL und den unterprivilegierten Niedermachen über die RTL-Mittagsshows. Ja, Leute einladen, die arbeitslos sind oder die irgendein Alkoholproblem haben, die in irgendwelche Sendungen stopfen und den Leuten zeigen, wie viel besser sie sind als die. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die seit 15, 20 Jahren einfach Standard ist. Es ist in Deutschland ist es normal, sich darüber aufzuregen, dass Leute arbeitslos sind und dass die das Problem in der Gesellschaft sind. Also entweder sind es die Arbeitslosen oder sind die Ausländer. So, das ist eine Reflexhandlung, die entweder so oder so, und das wird ja durch die Springer-Medien auch nochmal befeuert, ne? Die Springer-Presse, die jetzt sich übrigens darüber aufregt, dass der Verdi-Chef, oh mein Gott, der Verdi-Chef, 90.000 Euro im Jahr verdient. Der Chef von Verdi verdient 90.000 Euro im Jahr, ja. Während der Bahnchef irgendwas um 500 Riesen im Jahr
Monat
verdient.
Monat wahrscheinlich.
So, vollkommen irre, diese selektive Wahrnehmung ist vollkommen irre. Und da denke ich, das ist halt einfach, das ist das, was die Franzosen mit der Muttermilch aufnehmen, hat jetzt eine ganze Generation ebenso mit der Muttermilch aufgenommen. Nämlich, dass es okay ist, wenn irgendwas im Land falsch läuft, es schon bestehenden marginalisierten Gruppen in die Schuhe zu schieben. Ja. Also, in Deutschland läuft es nicht gut, die Ausländer sind schuld. Oder in Deutschland läuft es nicht gut, die Arbeitslosen sind schuld.
Ja, und selbst
die Kiffer sind schuld.
Selbst unter Arbeitslosen sind die Arbeitslosen schuld. Weil da schimpft man dann als Arbeitsloser auf die Arbeitslosen, die nicht arbeiten wollen. Das ist, weil selbst als Arbeitsloser hast du immer die Option, dass du dich hinstellen kannst und sagen kannst, ja, ich weiß, die Arbeitslosen sind, ich bin auch arbeitslos, aber ich will arbeiten. Und dann gibt es dann noch die Arbeitslosen, die nicht arbeiten wollen und die sind das eigentliche Problem. Und dann gibt es dann noch die Sozialschmarotzer, die kommen nämlich aus dem Ausland hierhin, nur um Hartz IV zu empfangen. Und das sind die größten Verbrecher. Ja? Apropos Verbrecher, hast du drüber gesprochen? Kriminelle Ausländer raus. haben wir da einen Hot Take?
Kriminelle Ausländer raus, kriminelle Ausländer in Haft, so wie kriminelle generell in Haft gehören, what the fuck?
Hast du den Monte-Clip noch nicht gesehen?
Nee.
Wirklich nicht?
Nee,
wow.
Ich habe keinen Twitter, Karl. Ich habe keinen Twitter.
Ich hab's auch nicht, ich hab's auch nicht auf Twitter, ich hab's nicht von Twitter mitbekommen, sondern ich hab's, das hat ja wirklich die große Runde gemacht bei mir.
Okay, krass, ich hab's nicht gesehen.
Montana Black, der erste seiner Zunft, der 88. seiner Zunft,
hat den
Hot Take rausgeknallt. Kriminelle Ausländer raus, die haben ihr Bleiberecht hier verwirkt, die haben die Chance bekommen auf ein gutes Leben und sie haben sie nicht genutzt und deswegen sollten sie abgeschoben werden mit den Beikommentaren notfalls auch in Kriegsgebiete, sei ihm scheißegal.
Ja. No way.
Doch way. Ich muss gucken, ob ich werde jetzt extra gucken, ob ich es finde.
Ich glaub dir das, aber what the fuck?
Ja. Und dann hat er das Ganze abgeschlossen mit dem großartigsten der großartigen Dinge, und zwar dem Satz, ja, und wenn das für irgendjemanden rechts ist, ja, dann dann soll er sich ficken gehen, weil er weiß das besser. Und ich habe gesagt, ey, Monte, ich weiß das tatsächlich besser und wir können das ja mit Glücksspiel verbinden, oder mit Wettspiel, weil das magst du ja, das ist ja total so in, ne? So, und ich würde sagen, ich wette 25.000 Euro, dass ich das besser weiß und dass sie das erklären kann, warum das trotzdem rechts ist. Und ich habe da schon was vorbereitet, weil nämlich kriminelle Ausländer raus ist nämlich der NPD-Wahlwerbespruch seit es NPD gibt.
Oh nein. Ja, oh Gott, das ist ja so uff. Also ganz, ganz, tatsächlich, erstmal bin ich überrascht, dass ich den Take nicht mitbekommen habe.
Ja, ich auch.
Holy shit. Ja, bin ich wirklich überrascht, dann muss ich sagen, das klingt nicht so gut. Also es klingt wirklich nicht so gut. Das klingt richtig dumm. Da gibt es so viel zu sagen, ne? Eieieiei, gibt es da viel zu sagen. Oh mein Gott, wo fängt man da an? Also erstmal, es ist super schade, dass jemand, der kriminell war, sowas einfach sagt.
Aber nee, da finde ich, muss man auch einen Unterschied machen, weil er ist deutsch.
Nee.
Nee,
er ist so ein Zehntel Türke. Er ist doch zum Zettel, er würde auch den arischen Brief auch nicht bekommen.
Ja, aber er ist, ich glaube, er ist, was sagt er, ein Viertel Türke?
Ja.
Dann soll ein Viertel abgeschoben werden. Dann muss er in meinen.
So eine Amputation oder
was? Nee, in der Grenzregion muss er leben. Und er muss dann immer ein Viertel seines Körpers raus aus Deutschland halten.
Also unter der Prämisse dieses gesamten wirren Konstrukts, sage ich ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass Brief und Siegel in den arischen Pass von Montana Black abgestempelt werden würde. Das heißt, es würde vielleicht auch nicht so gut ausgehen für die Frage der Herkunft und der eindeutigen Identität. Und der ist ja nicht deutsch.
Ja.
Und auch kriminell.
Ja.
Und so, das wäre vielleicht keine schlau. Es ist nicht schlau, einfach dieses Fass aufzumachen und dann zu spinnen. Ich bin wirklich irritiert, Alter.
Ja, das war so eine. Das war wohl so im Rahmen dieser Duisburg-Marxloh-Reportage, die da rausgekommen ist, wo man es natürlich geschafft hat, auch als großartige Arbeit nochmal ans Spiegel-TV-Team. Da hat man es nämlich geschafft, dass man das ultimative Watch-Erlebnis für den Deutschen geschaffen. Weil da Ausländer gegen Ausländer schimpfen. Das ist das Beste, was dir als Deutscher passieren kann.
Das ist diese Doku, wo die dann in diesen Innenhöfen stehen.
Genau. Ne?
Und dann sagen, hier, das ist jetzt hier, das ist hier Rumänien jetzt.
Und dann steht so ein Türke da und sagt, ja, diese Rumänen, die ganze, also, das ist einfach der feuchte Traum eines jeden deutschen Konservativen. Wenn der gute Ausländer gegen den bösen Ausländer schimpft, ich liebe das.
Also grundsätzlich vertrete ich eigentlich bei jeder, könnte man grundsätzlich das vertreten, wenn irgendwer kriminell ist, dann gehört er da in der Jurisdiction abgearbeitet und dann dementsprechend bestraft und in der Haft. Wenn das denn so ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Bei der Kriminalität von Menschen mit Migrationshintergrund ist besonders zu beachten, unter welcher Art die Einreise- und die Aufenthaltstitel sind, haben die Arbeitserlaubnis, wie sieht das aus, warum haben sie die nicht. Oftmals sind das alles dieselben Maßregelungen mit Duldung, also unklare Herkunft. Sehr schwierig und dann die fehlende Betreuung und unter Umständen stellt sich dann raus, dass die bei der Ausländerbehörde seit 6 Monaten keinen Termin bekommen, weil die Ausländerbehörde absolut überlastet ist.
Ja.
So diese ganzen, wenn man das nicht weiß ich gehe davon aus, dass Monte das natürlich nicht weiß, dann sagt man solche ganz schwierigen Sachen und solche ganz, ganz, ganz unterkomplexen Darstellungen.
Ja.
Weil diese Dinge, die fehlende Voraussetzung, um überhaupt sich ein Leben aufzubauen in einem Land, in dem man glaubt, dass man sich's aufbauen kann, das ist einfach so, als wenn Deutschland eine Entität wäre, also eine Person, und die würde jeden Einzelnen begrüßen.
Ja.
Und die Rahmenbedingungen für die Duldung sind bei jemandem gegeben, dann würde der kommen. Deutschland würde ihm die Hand reichen, würde sagen, schön, dass du hier bist, du darfst übrigens, du würdest,
wird nur so
du darfst übrigens nicht arbeiten, du darfst nicht umziehen, du musst da bleiben, wo wir dich hinschicken, und wenn du extra Geld willst, dann geh zum Sozialamt, hol dir Essensmarken. So. Und das machst du dann ein Jahr mit, das machst du vielleicht 2 Jahre mit. Ey, es gibt Leute, die schaffen es 10 Jahre, das in Gemeinschaftsunterkünften zu machen. Und der Aufenthaltstitel ist immer noch nicht klar. Ja. Und allerspätestens dann, wirst du kriminell. Weil du einfach Beschaffungskriminalität. Du bist ja hergekommen für ein besseres Leben. Du bist ja nicht hergekommen, um in einem lagerähnlichen Zustand, um in einer Region festgekettet zu sein und zu sagen, ich darf nichts machen. So, die werden nicht eingestellt, die kriegen keine Arbeitserlaubnis, die kriegen keine Termine mehr bei der Ausländerbehörde. Es ist vollkommen irre. Die Zustände sind desaströs. Und wenn man das nicht weiß, dann sagt man, ja, kriminelle Ausländer zurück. Was, Digga?
Ja, ist halt sehr kurz gedacht, ne? Also ist halt aus mehreren Gründen sehr kurz gedacht.
Das ist das kürzeste gedacht. Also das ist nicht sehr kurz gedacht.
Ist gar nicht gedacht.
Das ist der kürzeste gedacht. Das ist das kürzeste gedacht, was jemals gedacht wurde.
Die ersten beiden Gedankenzüge, die man sofort in seiner Birne haben sollte, ist, was heißt denn eigentlich kriminell? Weil das haut so ein bisschen in deine Kerbe, die du geschlagen hast. Ne? Ist nicht hier jemand auch kriminell, wenn er im Edeka sich eine Dose Suppe klaut, dann ist er ja auch kriminell. Also ist ja auch ein Krimineller. Hauen wir den auch raus oder versuchen wir es da noch mit Resozialisierung? Ne? Oder musste dann auch zurück nach Kiew? Man weiß es nicht. Wobei, nee, also die ukrainischen Flüchtlinge sind ja alle reich. Entschuldigung, habe ich vergessen. Aber das ist ja auch ein krimineller Ausländer. Und dann haben wir ja noch die Fehlbarkeit unseres Rechtsstaates. Das ist ja auch etwas, das man niemals vergessen sollte. Das haben wir bei der Todesstrafe begriffen. So, deswegen gibt es die nicht mehr, weil wir nicht nur begriffen haben, dass es vielleicht aus so einer gesamtethischen Betrachtungsweise ziemlich bescheuert ist, jemanden den Kopf abzuhauen oder zu verbrennen, sondern wir wissen, dass wir ja als Menschen grundsätzlich erstmal fehlbar sind. Und das heißt, dass wir auch in solchen Entscheidungen Fehler machen können. Und wenn jemand dann zu Unrecht verurteilt wird, dann ist das vielleicht nicht so geil, wenn wir dem eine Todesspritze in den Arm reinschießen oder ins Kriegsgebiet schicken. Ja?
Zurückschicken.
Ja. Weil, und das sage ich jetzt auch mal so, ich bin ja auch ehrlich, für mich sehen die Ausländer ja sowieso alle gleich aus. Also woher soll man denn wissen, ob der das jetzt war? Ne? Ich kann, oder? Das ist meine Meinung. Die sehen ja alle gleich aus.
Oh, Gottes Willen. Also, Gottes Willen. Es ist auf jeden Fall, also, dieser Hot-Take von wegen, also das ist einfach nicht
ist ja kein Hot-Take, ist ja auf NPD-Plakaten seit es die NPD gibt, ist das ja zu finden, kriminelle Ausländer
raus. Naja, also es ist ein Hot-Take, weil es halt keine NPD-Werbung mehr effektiv gibt und es ist halt ganz komisch zu sagen, dass das nicht rechts ist. Also das ist personifiziert rechts. Das ist halt leider rechts. Wenn du sowas denkst, supportest du rechtes
Moment.
Gedanken. Das ist so.
Willst du mir etwa sagen, dass die Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund von ethnischen Merkmalen tatsächlich so eine Kerneigenschaft rechten Gedankengutes ist?
Rechten Gedankengutes
ist. Ich fasse es nicht. Du hast mir gerade die Augen geöffnet. Ich glaube
schon. Ja, es ist. Also jetzt mal Meme hin oder her, aber ich bin sehr irritiert. Ja. Sehr, sehr irritiert, dass man sowas sagt. Und ich bin erstmal irritiert, dass es nicht zu mir gekommen ist. Und ich bin aber auch positiv überrascht, dass Twitter-Abstinenz so einen positiven Einfluss auf meine Informationssorge hat. Gleichzeitig ist es aber auch negativ.
Ja, ich hab's aus dem YouTube-Short tatsächlich.
Nein, das gucke ich auch nicht.
Ja.
Boah, fuck, Alter, es ist nicht geil. Also nicht geil. Nicht geil. Ich weiß auch nicht, warum soll... Monte weiß das doch, Alter. Gerade Monte weiß es doch.
Wie schnell man in Kriminalität fallen kann.
Ja, wie sein Leben abrutschen kann, was passieren kann, wo du einfach, wo er kennt Leute, so, das er kann das doch nicht daran messen, dass die Deutsch sind oder Ausländer sind, Alter. What the fuck, Alter? Gerade er müsste es doch wissen. Hä? Was ist das denn für eine weirde Scheiße?
Ja, das ist halt so ein dummer. Ich weiß nicht, warum wir so liebend gerne nach ganz unten treten. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist etwas, das wir nicht rausbekommen. Wir hatten das. Die heutige Episode heißt übrigens nach unten treten. Auch mal nach unten treten. Weil es geht ja um ein unsolidarisches Verhalten bei Gewerkschaftsstreiksituationen, unsolidarisches Verhalten bei Sozialstreiksituationen. Wir hatten einen Volksentscheid, über den wir gleich noch sprechen können. Und dann diese immer sich weiter verbreitende, ekelhafterweise sich immer weiter verbreitende rechte Grundstimmung in der Bevölkerung, dass man so eine Abneigung wieder aufbaut gegenüber Ausländern. Ich weiß nicht, I don't know, ob wir alle vergessen haben, was Anfang der 90er Jahre in Deutschland passiert ist, ob wir da nicht so wirklich, ob die Kids von heute im Geschichtsunterricht geschlafen haben, aber es brennen wieder Asylheime in Deutschland. So, weiß ich nicht, ob das sein muss. So, hatten wir schon mal. Und dann gab es eine bundesweite Organisation der Antifa, die dann vonnöten gewesen ist, um Schlimmeres zu verhindern, weil Rechtsstaat versagt hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wieder Asylheime brennen und wo irgendwelche ostdeutschen Kleinstädte oder Dörfer gegen 12 Flüchtlingskinder im DRK, in der DRK-Unterkunft protestieren. Als ich das gesehen habe, ich werde da noch nicht mal wütend, obwohl ich eigentlich brutal wütend werden müsste, sondern ich bin einfach in so einem fassungslosen Status, wo ich das einfach nicht raffe. Wie kann denn eine 500 Mann starke Dorfgemeinschaft gegen 12 Jugendliche protestieren? Warum? Was ist los mit? Habt ihr
sie noch? Ja, das ist ein sehr weirdes Video.
Spinnt ihr eigentlich?
Ich habe das auch gesehen.
Ja, ich sage, spinnt ihr eigentlich, ihr Idioten? Das ist eigentlich noch, ganz sauber. Das sind Kinder, die ohne ihre Eltern oder Familie oder sonstige Bezugspersonen in einem fremden Land sind, in so einer scheiß DRK-Unterkunft, in Stockbetten. Und wenn die aus dem Fenster gucken, sehen die 500 wütende Ostdeutsche, die in ihre Richtung skandieren. So tickt ihr eigentlich noch ganz? Ist noch alles in Ordnung bei euch? Da wird man sich wünschen, dass die Linken auch tatsächlich so gefährlich werden, wie Alice Weidel das vermutet.
Ja, da stimme ich, also dieses Video war wirklich ich erinnere mich noch sehr lebhaft an den einen alten Mann, der dann gefragt wurde in diesem Dorf, wo 12 Jugendliche aufgenommen werden sollten, der dann gesagt hat, nee, ich will die halt hier nicht. Ja. Nee, die sollen hier halt nicht sein. Und ich denke, sie sollen zurückgehen. So, und ich denke, Alter, wo, was? Wohin? Wie zurück? Wie zurück? Und das ist so eine richtig deprimierende Situation, weißt du? Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll, wenn irgendwer das sagt, der halt einfach nicht weiß, wovon er redet, offensichtlich. Und ich bin da einfach überfordert. Ich bin da überfordert mit, weil da ist irgendein 60-Jähriger, weißt du, oder so ein 65-Jähriger oder 70-Jähriger,
ja.
Der sagt das halt und der sagt das halt mit einer Überzeugung, wo du davon ausgehen kannst, dass bei dem zu Hause eine Fahne an der Wand hängt und die ist entweder schwarz-weiß-rot oder die hat so ein lustiges Symbol in der Mitte.
Ja, oder steht,
und du denkst so,
oder steht sowas drauf wie Revolte Rheinland.
So, und es ist halt so, und das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Und das, was ich auch nicht verstehe, ist, dass wir in jeder medialen Berichterstattung dann immer irgendwie versuchen müssen, Ausländer oder Flüchtlinge als so eine Ware zu verkaufen. So, man steht dann da und dann sitzt dann da so eine privilegierte Runde von weißen Pseudo-Intellektuellen, die sitzen da im Kreis und tun dann total schockiert von diesen Bildern und sagen sowas wie, ja, aber aus volkswirtschaftlichen Gründen brauchen wir ja die Ausländer, damit die hier auch arbeiten. Und alle so, oh, man braucht Ausländer, weil die arbeiten auch, ah ja. So, ey, habt ihr schon mal was von Menschlichkeit gehört? So, habt ihr schon mal was davon gehört, dass es sowas wie Grundrechte für Menschen gibt und dass, wenn Menschen ihre Heimat verlassen, dass das schon einen scheiß Grund haben wird? So, habt ihr euch schon mal überlegt, ob ihr Bock habt, Deutschland zu verlassen? Also wir beiden schon, aber habt ihr Bock jetzt gerade irgendwie so Sack und Pack zu packen und einen Abgang zu machen? So mit so zwei Lidl-Tüten? So, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so geil. Und egal aus welchen Gründen diese Menschen da flüchten, weil da gibt's ja dann diese Dinge, ja. Also die flüchten ja nur, weil die ein besseres Leben wollen. So, ja.
Ja, selbst das, ja. Ja, was ist das Problem,
Digga? Wo ist das Problem, Alter? Wo ist das scheiß Problem? Ich verstehe es nicht. Die flüchten, weil sie ein besseres Leben. Und dann heißt es so, ja, wir müssen ja dafür sorgen, dass die gar nicht flüchten müssen. Das sollten wir. Internationale Solidarität ist...
Das ist aber viel zu spät, wenn die dann schon hier stehen.
Ja.
Also den Take zu haben und zu sagen, ja, wir sollten dafür sorgen, dass die aber gar nicht flüchten müssen. Ja, nice. Bisschen 20 Jahre zu spät. Hallo, welcome, jetzt sind sie da. Also was tust du?
Ja.
Du sagst trotzdem, das hilft ja nicht, wenn du sagst, wir müssen dafür sorgen, dass die vor Ort nicht flüchten müssen. Ja, ja, wäre cool, ist aber nicht passiert aber nicht. Guck doch mal,
ja.
Was ist los?
Und die gleichen Deutschen, die dann die Asylheime, die umzäunt sind, für eine geile Idee halten, regen sich dann über Parallelgesellschaften auf. Ne? Das ist Inklusion und wie nennen wir es nochmal? Wie heißt das nochmal? Integration und I don't know, wie dieses deutsche Scheißwort ist dafür. Inklusion nennen sie das. Das vergisst man immer, weil Inklusion gibt es ja nicht. Es gibt nur Integration. Man muss sie irgendwie integrieren, aber auf gar keinen Fall inkludieren. Das wäre ja schädlich. Wir müssen uns nicht wundern, dass es Parallelgesellschaften gibt, wenn wir diese Menschen einfach in solche Heime schicken für teilweise 10, 15 Jahre, wie du gesagt hast. Das ist ja noch nicht mal ein Witz. Es gibt ja wirklich Menschen, die zweistellige Jahre mit so einem fucking Duldungstitel hier unterwegs sind.
Ja, genau. Und ohne Arbeitserlaubnis. Ja.
Und
was willst du machen?
Und dann mit ihren scheiß Lebensmittelmarken in den lokalen Edeka gehen, um sich anspucken zu lassen und ein paar Kartoffeln mit nach Hause zu schleppen. Und mit nach Hause meine ich so ein umzäuntes Heim. Also, I don't know. I really don't. Aber, ne, konzentrieren wir uns einfach auf den Markus-Lanz-Take dazu. Markus Lanz würde sagen, wissen Sie, diese Ausländer, die arbeiten auch. Ja. Vielleicht einfach mal arbeiten lassen, diese Ausländer. Vielleicht werden die dann sinnvoll. Ja, wer weiß, was passiert, wenn man die einfach arbeiten lassen würde. Hast du die, da gab es jetzt auch so eine Reportage, über Pflegekräftemangel. Pflegekräftemangel und Ausländer in einem Satz. Großartig. Da ging es darum, da steht, das war, ey, ich weiß nicht, ob ich einfach so eine Grundwut derzeit in mir trage, dass ich das alles nicht mehr ertrage, aber ich selbst diese in Anführungsstrichen positiv geframten Reportagen haben für mich so einen unglaublich faden Beigeschmack und ich möchte Deutsche anspucken, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da ist so eine Unternehmerin, die eine Frau bei sich angestellt hat, die abgeschoben werden sollte. Und dann ist das so eine ganz emotionale Situation, wo dann auch die Chefin mit der Ausländerin beim Ausländeramt ist und dann alles tut dafür, dass die hier bleiben darf. Und dann darf die hier bleiben und die Kamera schwenkt so auf die Unternehmerin und sie sagt so, ja, es wäre auch schade, wenn wir die Fachkraft verloren hätten. Also ja, das ist einfach Deutschland in a nutshell. Es wäre fucking schade, wenn wir die Fachkraft verloren hätten, um den Menschen dahinter, die hier Familie hat und die dann alleine ohne Mann und Kinder einen Abgang hätte machen müssen, zurück irgendwie nach Syrien oder so. Das interessiert die einfach gar nicht. Aber wir haben unsere Fachkraft nicht verloren. Das wäre schade gewesen, wenn wir die Fachkraft verloren hätten.
Bei Integration, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, bei Integration und bei dieser Thematik rund um Geflüchteten ist der beste und sinnvollste Ansatzpunkt, Leuten zu zeigen, also so absurd es klingt, aber es ist wirklich so. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Zeig den Leuten, dass sie von Integration selbst profitieren. Und auf einmal hast du Allies. Und das klingt jetzt total dumm und das, was du, wo du dich drüber aufregst, regst du dich unter Umständen zu Recht drüber auf. Aber ich kann dir sagen, dass das eigentlich der ganz normale Fall ist. Also ganz normal. Ja. Es geht um Fachkompetenz. Das Ironische ist, wenn man die Presse so aktuell liest und vor allen Dingen auch nicht die deutsche Presse, sondern die internationale Presse, haben Fachkräfte überhaupt keinen Bock auf Deutschland. Also diese ganze Situation rund um die Einbürgerung und die Tatsache, wie was hier läuft, schreckt ja Fachkräfte eher ab. Das heißt, Deutschland ist im gesamten Konkurrenzuniversum von Ländern, wo man als ausländische Fachkraft, sage ich mal, leben könnte, das ist nicht die Nummer 1, ist nicht mal die Nummer 2, es wird irgendwo auf 20 sein. Ja. Ja. Weißt du, so könnte man das sehen. Und dieser Platz, den hat man sich halt durch den fehlenden Support und durch die merkwürdigen Umgang in der Gesellschaft auch mitbekommen. Fachkräfte kommen nicht freiwillig nach Deutschland. Der Grund, und das wird wahrscheinlich auch das Szenario in dem Video sein, was du beschreibst, das ist wahrscheinlich jemand, der aus der Ukraine geflohen ist, der in Deutschland jetzt irgendwie ist und der da halt einen Pflegejob hatte und der dann jetzt hier machen kann. Mhm. So, das sind viele von diesen Szenarien auf einmal, weil die Leute den neuen Lebensabschnitt, den sie da haben, auch wenn er nur temporär ist, hoffen wir das mal, dass er temporär ist, dass sie irgendwas tun müssen. Ja? Und darauf wütend zu sein, kann ich verstehen, aber ich sag dir ganz ehrlich, Alter, ich hab lieber jemanden, der mit die gleiche Idee hat, wenn es darum geht, Menschen in die Gesellschaft aufzunehmen, ja. Und dann ist die Idee leider Arbeit irgendwie. Na, die ist immer Arbeit.
Ja.
Ganz merkwürdig. Du wirst es nicht schaffen über Menschlichkeit. Niemals.
Ja, ist bedauerlich. Du hast vollkommen recht. Ist halt ein Armutszeugnis für die Gesellschaft und für den Menschen. Aber du hast vollkommen recht. So, es geht du musst die Leute bald leider. Ich kann das nicht aussprechen. Ich kann diesen Markus Lanz-Take nicht bringen. Aber du hast natürlich recht. Aber dafür muss man die eben auch sich integrieren lassen. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Vereinnahmung deutscher Kultur kann uns auch nicht schaden. Also hat uns noch nie geschadet und wird uns auch nicht schaden. Ich bin großer Fan von Mischkulturen. Ich liebe das. Ich liebe natürliche kulturelle Aneignung. Ich finde das total geil, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen und sich dann das Beste aus den jeweiligen nehmen, um ein tippitoppi Leben zu haben. Und dafür müssen wir die aber einfach machen lassen. So, weil unterm Strich, wenn man sich mal überlegt, was ist denn so das, was uns dann als Deutsche hervorstechen lässt. Wir sind einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit aus einer Vagina rausgepurzelt. Das ist der Unterschied zwischen uns. Es gibt keine anderen Unterschiede. Wir Menschen sind alle erstmal per se gleich. Wir sind alles Sterne. Und unsere Umgebung, Sozioökonomie, macht uns dann zu dem, was wir sind. Und ja, natürlich gibt es traditionelle Unterschiede in den Erziehungsweisen und in den Arten, wie Menschen sozialisiert werden. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Das war es noch nie und das wird es auch nie sein. Und ganz ehrlich, wir könnten super viel lernen, wenn wir einfach mal den Mut hätten, uns darauf einzulassen. Wenn wir einfach sagen würden, ey, okay, das ist jetzt hier, selbst wenn es nur temporär ist, aber unsere Absicht darf es ja nicht sein, Menschen einfach nur temporär irgendwie hinzuparken, weil dann passiert das eben mit der Kriminalität und so. Wenn du den Menschen von Anfang an das Gefühl gibst, ja, das Ganze wird hier 6 Monate dauern und dann machst du wieder einen Abgang, mein Freundchen, aber zügig, ja, was erwartet man dann von diesen Menschen in den 6 Monaten? Ich weiß es nicht, was wir erwarten. Dass sie da still auf ihrem scheiß Doppelbett sitzen und warten, bis sie abgeschoben werden? Ich weiß es nicht. I don't know.
Naja.
Volksentscheid. Hast du das mitbekommen?
In Berlin meinst
ja.
du? Nur am Rande.
Also, wir haben ein Armutszeugnis unserer Demokratie.
Heute ist wirklich, wie wollten wir die Folge nennen?
Auch mal nach unten treten.
Auch mal nach unten treten. Ich muss mir das aufschreiben, ansonsten vergesse ich den Folgentitel nachher wieder.
Ja, auch mal nach unten treten. Sagen wir so, es hat mich sehr demotiviert. Weil Volksentscheide sind ja eigentlich eine geile Geschichte. Ne? Also so in der Theorie zumindest. Menschen geben zu einer bestimmten Frage eine definitive Antwort. Wir hatten das zuletzt in Berlin mit Deutsche Wohnen und Co. Enteignen.
Enteignen, ne?
Das war ein Volksentscheid, der erfolgreich gewesen ist. Also wir hatten eine ausreichende Mehrheit dafür. Wurde trotzdem nicht gemacht. Die Senate haben das abgeblockt. Also das Vertrauen der BerlinerInnen, was Volksentscheide angeht, auf dem All-Time-Low. Und das Resultat haben wir dann am Wochenende gesehen. Und zwar wurde darüber abgestimmt, ob wir Berlin statt 2045 schon 2030 klimaneutral gestalten wollen. Eigentlich eine No-Brainer-Frage, wenn du, oder? Eigentlich so ein Ding, wo du dir denkst, ja, ist halt ein No-Brainer. Klimaneutral bis 2030 ist eine geile Geschichte.
Ist ja auch nicht realistisch, also es ist, wenn, auch wenn es nicht realistisch ist, ist es ja eine Ambition. Es geht ja um die Idee und den Wunsch dahinter. Es ist ja der Volksentscheid gibt ja das weiter, was die Bevölkerung sich wünscht,
ja.
Und die Politiker müssen das dann machen.
Genau. Also das heißt ja nicht, viele sagen, ja, aber es ist sowieso unrealistisch und wir schaffen das nicht. Nee, es geht einfach um die Ambition und Verpflichtung dahinter. Ne? Also man setzt die Leute ein bisschen mehr unter Druck, sich zumindest maximal zu bemühen. Und ganz ehrlich, in einem Land, wo wir noch nicht mal ein Tempolimit haben, können wir, glaube ich, nicht davon sprechen, dass wir uns bemühen, was Klimaschutz angeht. Also das gerade als vorreitende Industrienation. Jetzt ist es aber so, dass wir zwar eine Mehrheit haben, also 442.000 Menschen haben dafür gestimmt, 423.000 dagegen. Also wir haben eine knappe Mehrheit für Ja. 48% sagen Nein, 52% sagen Ja. Die Wahlbeteiligung ist das Problem.
Wie viel war es?
35%. Dass das vorgeschriebene Quorum von, ich glaube, mindestens 600, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, es müssten mindestens 600x-tausend Stimmen gewesen sein und eine Mehrheit. Also man braucht mindestens 600.000 Ja-Stimmen, was jetzt auch schon niedrig gegriffen ist. Ne? Also
Berlin, Digga.
Aber die Berliner haben sich halt mit 65% der wahlberechtigten BerlinerInnen haben sich gedacht, Digga. Also heute sehe ich mich da nicht. Es gibt verschiedene Ansätze. Viele ExpertInnen sagen, dass das Ziel, also dass diese Klimaneutralität medial nicht als etwas Erreichbares oder Machbares kommuniziert worden ist. Und dass ganz viele gesagt haben, ja, das schaffen wir eh nicht. Also warum dafür abstimmen? Das ist so ein Ansatz. Der zweite Ansatz ist, und in Wirklichkeit wird es halt eine Kombination aus allem gewesen sein, dass die aufgrund des letzten Volksentscheides, dass sie da überhaupt keinen Bock haben, weil sie sich denken, ja, selbst wenn wir jetzt abstimmen gehen und das erfolgreich ist, wird es ja nicht gemacht, so wie beim letzten Mal. Das ist so der zweite. Tenor. Und der dritte ist, und den finde ich am lustigsten, man ist nicht wählen gegangen, weil einem die letzte Generation auf den Sack geht. Klimaneutralität ist etwas, das wir nicht wollen, weil Klimaprotest ist scheiße und deswegen, ha, ihr Arschlöcher, jetzt habt ihr es. Ein Prominenter, der sich sehr darüber gefreut hat, dass das Ganze nicht erfolgreich gewesen ist, ist Finch Asozial. Kennst du den?
Ja, hat ein Rebranding, heißt jetzt nicht mehr Finch Asozial, sondern nur noch Finch.
Ja, ich würde ihn ganz gerne wieder Finch Asozial nennen, weil es halt echt asozial ist. Asozial, was der von sich gegeben hat. Der hat nämlich gesagt...
Oh Gott, jetzt muss ich aber ganz sagen, ganz ehrlich, der moralische Kompass sollte nicht Finch sein. Also es gibt eine Menge Dinge, die Finch vielleicht gut macht. Und das sind unter anderem Silbermond-Covers und lustige Titel mit KIZ oder so ein Scheiß. Und ostdeutsche Romantisierung von sehr schwierigen Zeiten. Das kann Finch sehr gut machen. Aber ganz am Ende würde ich Finch jetzt nicht den Menschen nennen, der für gesellschaftskritische Themen politisch schwierige Betrachtungsweisen irgendwie der richtige Ansprechpartner ist. Ne? Was hat er denn Dummes gesagt?
Ja, also das Problem mit dem ostdeutschen David Hasselhoff ist ja, dass er ganz schön viele Menschen hat, die ihm folgen.
Ne? Oh, nee. Also, was hat er getan?
Er hat gesagt, vor diesem Volksentscheid hat er dazu aufgerufen, Nein zu stimmen. Also er hat gesagt, ey, geht am besten gar nicht. Oder wenn, dann stimmt halt mit Nein. Lasst euch hier nichts erzählen. Das ist ja damals wie bei Corona. Aber man hat euch erzählt, dass ihr euch impfen lassen sollt.
Was bitte?
Ja. Man hat euch gesagt, dass ihr euch impfen lassen sollt. Und guckt mal, wo das hingegangen ist. Und mittlerweile muss man ja,
guck mal, wo das hingegangen ist.
Ja, wir haben die Pandemie weitgehend okay überstanden, ne? Also. Ja, was? Ja, und der Titel hatte Willkommen in Deutschland und er sagte so: Ja, also man wird ja, wenn man nicht der Mainstream-Meinung ist, dann wird man sofort in die rechte Ecke gestellt, siehe Corona. Und jetzt wollen alle klimaneutral werden, was soll denn das? Und ich mach das nicht mehr mit und denk doch mal nach, überleg doch mal selber. Grünen-Propaganda, die läuft wieder auf Social Media, also es ist wirklich ein fucking Fiebertraum. Der letzte Aufruf zur Wahl war über der Überschrift erst Impfpropaganda, jetzt Klimapropaganda, selber entscheiden. Ist ganz wichtig für Finch asozial. Und dann hat er natürlich, als das Ganze nicht erfolgreich gewesen ist, hat er noch nicht mal verstanden, dass es keine Mehrheit gab, die das nicht möchte, sondern dass wir tatsächlich eine demokratische Mehrheit für die Klimaneutralität hatten. Es haben nur zu wenig überhaupt abgestimmt, dass das fürs Quorum reicht. Und das war ein entscheidender und gravierender Unterschied. Aber er hat sich sehr gefreut, er hat gefeiert. Ich bin gespannt, ob er demnächst auch den Titel, ob er mit Beatrix von Storch vielleicht ein Feature auf den Markt bringt. Ne? Fick die Grünen wäre mal eine Idee. Wo ich sage, das wäre doch was. Das fehlt uns noch. Ich weiß, heute werden Kindheitsträume zerstört. Erst Montana Black, jetzt auch noch Finch Asozial. Wo laufen wir? Wer sagt als nächstes? Welcher deutsche Intellektuelle sagt als nächstes was Dummes?
Das ist ja genau das Ding. Ich wiederhole das, was ich eben gerade vorher gesagt habe. Er ist halt einfach auch nicht. Also Finch Asozial ist halt für mich auch nicht der Typ, den ich nach einer Meinung frage, wenn es darum geht, was wähle ich an der Wahl ohne oder was würdest du politisch machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Ich würde niemandem empfehlen, das zu tun. Der ist ja cool. Ich frage Fußballer auch nicht nach ihrer Meinung zur Impfung.
Aber wir machen das.
Das macht doch.
Aber das ist ja das Ding. Wir machen das. Weißt du, mehr Menschen haben auf Kimmich gehört als auf Lauterbach.
Es ist einfach eine ganz verrückte Entwicklung. So, es ist, was ich jetzt auch merke, ist, ich weiß nicht, wo diese Forsa-Umfrage ist oder wo die Wahlumfrage, Wahlumfragen ja generell schwierig, aber nach dem durchgestochenen Bericht der Durchsetzung von dem Verbot von fossilen Heizträgern, also Gas- und Ölheizung ab 2030, dass das verboten gehört oder sowas. Nachdem das durchgestochen wurde und man nicht also entweder von der SPD oder von der FDP, weiß ich jetzt auch nicht wirklich, was man, wie es weitergeht. Also für mich stellt sich zumindest langsam die Realität ein, von der ich auch immer wieder gesprochen habe, wie so ein apokalyptischer, irrer Penner, der, oder Obdachloser, ich weiß es gar nicht, Penner sagt man, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wie so ein dieser, kennt aus dem Film, der so ein Schild in der Hand hat, das End, The End is Near. So ein bisschen fühle ich mich so, weil ich fasse es nicht, dass wir einen IPCC-Synthesebericht haben, der sagt, ey, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann ist es over.
Ey, du bist der erste fucking Influencer, den ich, oh Gott, ich liebe dich. Du bist der erste fucking Influencer, der nicht nur vom IPCC-Bericht weiß, sondern der auch den Release des Syntheseberichts zumindest mitbekommen hat.
Naja, weil wir haben ja darüber gesprochen.
Ja, aber trotzdem, es interessiert doch niemanden. Das ist doch, die Leute gucken sich doch lieber eine Finnisch-Asozial-Story an auf Instagram, wo er sagt, also Impfpropaganda und Klima ist für mich das Gleiche. Das ist doch, also jetzt mal bei aller Liebe.
Aber das ist ja, das Problem ist ja, es spielt ja keine Rolle, ob ich das weiß oder nicht weiß, weil es anscheinend niemanden Anlass gibt, darüber zu sagen, Alter, wir haben so viele heftige Warnsignale, dass wenn wir jetzt nichts tun, dass es halt mehr oder weniger nie mehr so sein wird, wie es mal war.
Ja.
So dieses, da kommen wir zu einer anderen rechten Partei, Deutschland aber normal, ist dann einfach nicht mehr drin, also null drin. Wir reden dann von einer katastrophalen Zukunft für Leute, die sich tatsächlich dazu entschieden haben, und es sind deutlich mehr Leute, die diese weirden Takes bringen, Kinder zu haben. Für diese Kinder ist das einfach ein nahezu apokalyptisches Szenario mit verheerenden Konsequenzen. Und ganz ehrlich, wenn jetzt sich Kräfte formieren und davon faseln, was die Leute mit Migrationshintergrund oder die Geflüchteten machen oder der oder was auch immer, dann wart, beware, Alter, was passiert, wenn große Teile von Kontinenten unbewohnbar werden, weil in 30 Jahren die klimatischen Bedingungen so extrem sind, dass vor Europas Toren 100 Millionen Geflüchtete oder Flüchtlinge setzen,
Die Leute, was die bei den Mengen an Flüchtenden immer vergessen oder verdrängen oder einfach nicht wissen, ich weiß es nicht, ist, dass es da nicht erst brennen muss, bis die einen Abgang machen.
Also, genau, die gehen vorher schon. Ja,
ja. Also diese absurde Annahme, dass Menschen erst dann flüchten würden, wenn sie wirklich, wenn die Entscheidung ist, okay, entweder wir sterben jetzt, also jetzt, oder wir gehen, so, das wird nicht passieren. So, diese Gebiete werden immer noch in Anführungsstrichen bewohnbar sein. Aber die Bewirtschaftung wird nicht mehr so klappen wie bisher. Man kommt nicht mehr über die Runden. Die Systeme fallen und brechen zusammen. Das sind ja Dinge, die schon absehbar sind in den nächsten 5 Jahren. So, wir haben jetzt schon Dürrewellen, wir haben jetzt schon Hitzewellen, wir haben jetzt schon klimatische Bedingungen, die über die Komfortzone gehen. Das ist ja auch etwas, das man nicht vergessen darf. Das ist dann einfach nicht schön. Das ist dann einfach nicht angenehm. Da kommt dann so ein Sammy Slimani, der dann im Sommer auf einmal sagt, nee, Dubai, ich mache nochmal ein bisschen in Deutschland ein paar Instagram-Stories für die Zeit. Das sind alles Dinge, die wir mit einbeziehen müssen. Und dann werden die Menschen versuchen, da einen Abgang zu machen. Und zwar sehr viel früher, als es steht unter Wasser. Und darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir sind da nicht drauf vorbereitet. Und ich habe das schon mehrfach gesagt, das hört sich jetzt total apokalyptisch an, aber I'm telling you, wir werden es in unserer Lebzeit noch erleben, dass wir uns die Frage stellen müssen als Gesellschaft, schießen wir auf die an den Grenzen oder nicht? Und das ist einfach ein sehr erschreckendes Szenario in meinem Kopf, weil, wie du sagst, die Umfragewerte eben echt in die Richtung gehen, so wir haben fast eine Mehrheit, eine regierungsfähige...
Und vor allen Dingen Berlin, ja. Also Berlin ist ja jetzt wirklich ein Hexenkessel aus allen Kulturen.
Ja.
Also wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem Dorf, das 12 geflüchtete Kinder aufnehmen muss, sondern wir reden von Berlin, Digga.
Ja.
So, Berlin sollte der Ort sein, wo du als jemand vom ostdeutschen Land jetzt beispielsweise einen Kulturschock kriegst, nicht nur, weil die Leute so viel unterschiedliche Farben wiedergeben in ihrem Auftreten und in allem, was man sein kann und was man sein will, sondern weil auch alles ein bisschen weitergedacht wird. Das ist zumindest meine Wahrnehmung von Berlin.
Es ist bedauerlich und sagen wir es so, wir haben fast eine Mehrheit für AfD, CDU.
Ja, und also der Tag, an dem diese konservativ rechten Parteien und rechten und rechtsextremen Parteien der Bevölkerung weismachen können, dass sie wissen, was das Beste für sie ist, ist der Tag, an dem der Zug halt vollkommen abgefahren ist. So. Also so vollkommen. Dann kannst du auch einfach sagen, ja gut, dann überlegen wir uns doch nochmal, ob wir einen größeren Kredit aufnehmen und einen Bunker in der Schweiz kaufen, ne?
Alter,
Dann denkt an mich, weil es ist dann einfach.
Wir streamen dann einfach aus so einem Konglomerat, aus unserer Bunkeranlage.
Aus so einer Kommune.
Ja, wir machen dann einfach eine kleine Zwei-Mann-Kommune, da wird Familie noch mit reingepackt, dann könnt ihr uns alle mal am Sack decken. Weil, ey, du hast es gesagt mit Kindern, ne? Ich muss es zum Ende, will ich das nochmal sagen, weil das etwas, als ich das dann auch. Es gibt so Rechner. Wann sind deine Kinder geboren und was für eine Erderwärmung, was für eine globale Temperatur erleben die, ne? Und was hat das für Auswirkungen? Ein im Jahr 2015 geborenes Kind, ne? Also die sind 8 Jahre alt jetzt, ne? Also die sind schon in der Schule. Das sind unsere Schulkinder derzeit, ne? Die erleben, wenn wir so weitermachen, erleben die eine Erderwärmung von über 2,5 Grad Celsius. Und das heißt, dass wir eine lebensbedrohliche Knappheit von Lebensmitteln und vor allem Wassern haben und dass wir einen kompletten Kollaps von Grönland, Antarktis und. Die gibt's dann einfach nicht mehr. So, Grönland gibt's nicht mehr, die Antarktis gibt's nicht mehr, das gibt's dann einfach alles gar nicht mehr. Und das ist die Zukunft für die Kinder, die jetzt in der zweiten, dritten Klasse sitzen. Are you fucking serious, Planet? Are you fucking serious?
Voll crazy, die berichten in der zweiten Klasse, kriegen dann Berichte in der zweiten Klasse darüber, dass das Eis, oder nicht in der zweiten Klasse, aber die haben dann, wenn sie älter sind, die gleiche Einstellung zu dem, was die Welt jetzt ist, wie wir hatten, als wir darüber geredet haben, dass es keine Dodos mehr gibt.
Ja.
Sowas, weißt du? Dass die Dodos weg sind oder dass die Bises fast ausgestorben sind oder dass das letzte weiße Nashorn gejagt wurde oder so ein Scheiß, weißt du? So unumkehrbare, du kannst dich sicherlich auch an so eine unumkehrbare Situation erinnern, die auf einmal, wo dir auch klar wurde, Alter, du kannst es nie wieder sehen, selbst wenn du wollen würdest, weil es ausgelöscht wurde. Das ist crazy. Und das werden die sehen, wenn es danach geht, mal wieder die Antarktis zu betrachten oder Grönland.
Das ist aber auch schön, ne? Also wir erinnern uns ja alle daran, dass wir Bilder vom Dodo gesehen haben und gedacht haben, wow, das gab's mal. Und dieses Dodo-Erlebnis werden unsere derzeitigen Schulkinder einfach mit so vielen Tieren haben. Das ist super. Die werden einfach sagen können, wow, was ist das denn?
Honigbiene.
Nilpferd. Das gab's mal, krass. Elefanten, wow.
Ja,
wie riesig crazy. Die waren, crazy. Ja, Fische?
Fucking crazy.
Fische außerhalb von Aquarien gab's mal im Wasser einfach so, wow. Es ist wirklich. Ey, heute ist eine Berg- und Talfahrt. Und zwar eine Berg- und Talfahrt in so einer richtig schlechten Dorf-Berg- und Talfahrtsanlage, die erstmal runtergeht und dann so huppelt und dann aber nochmal runtergeht. Von Flüchtlingen hin zur Klimakatastrophe. Und das hängt ja auch alles mit zusammen. Die heutige Folge ist intersektional. Heute wird intersektional nach unten getreten. Das muss auch mal wieder sein. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle richtig schön schlechte Laune. Und ich hoffe, ihr seid auf eurem Weg zur Arbeit und habt richtig schlechte Laune. Und ey, wie wär's mal mit dem ersten Aufruf zu einer sozialistischen Revolution? Heute startet die Alman Arabica sozialistische Revolution am Arbeitsplatz. Ihr bringt eurem Chef heute einfach mal keinen Kaffee.
Nee.
Heute ist der Tag.
Nee.
Wenn der Chef heute guckt und euch so anguckt wie immer und erwartet, aha, jetzt muss ich ihm gleich einen Kaffee bringen, sagt ihr, nee. Heute
nicht mit mir.
Nicht mit mir. Ich bin ein Arbeiter. Ich stehe solidarisch zur Einheitsfront. Zur Arbeitereinheitsfront und ich bringe heute keinen Kaffee zu meinem Chef. So. Und wenn euch das zu extrem ist, was ich sehr gut verstehen kann, wir müssen alle gucken, wo wir bleiben, dann macht Folgendes, dann sagt der Politesse heute einfach mal keinen guten Morgen. So, jetzt habe ich es gesagt.
Damit reicht es auch von diesen extremen Bedingungen, ja, die hier geschaffen werden. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Es war eine Wahnsinn, was für eine Folge. Auch mal nach unten treten, hat euch hoffentlich gefallen. Wenn nicht, selber schuld. Wir haben uns die Realität nicht ausgesucht, in der wir leben. Ha? Wir hören uns nächste Woche, wenn es denn
nächste Woche noch gibt.
Oh mein Gott, alles klar. Karl, ich danke dir. Kuss, Kuss. Und ich danke euch. Bis nächste Woche. Hauen Sie rein. Tschüss.